das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es kam so, wie es kommen musste. Am sechsten Tag der Militäroffensive gegen die Kurden im Nordosten Syriens bekommen die türkischen Truppen nun einen neuen Feind. Syrische Truppen des Machthabers Assad haben bereits die kurdischen Gebiete erreicht, um an der Seite der Kurden zu kämpfen, die sich offenbar, nachdem sie von den USA im Stich gelassen wurden, nicht anders zu helfen wussten, als bei Diktator Assad um Hilfe zu bitten. Es könnte also passieren, dass sich türkische Truppen bald denen der Syrer gegenüberstehen, was diesen ohnehin schon hochkomplizierten Krieg noch komplizierter und nun möglicherweise auch für Europa hochgefährlich macht. Marie-Christine Böse.
Ein paar Dutzend Bewohner von Tal Tamre haben sich auf die Straße gewagt. Das syrische Staatsfernsehen verbreitet die Bilder. Jubel für Bashar al-Assad, Syriens Diktator. Denn der schickt nun Militär, um den türkischen Einmarsch zu stoppen. Nieder mit Erdogan, skandieren sie hier. Die Kurdenmiliz hatte Assad um Hilfe gerufen gegen die türkische Übermacht. Zu heftig waren die Angriffe, die Lage der Kurden fast aussichtslos. Ausgerechnet Assad profitiert von ihrer Verzweiflung. Es blieb ihnen keine andere Wahl, sagt ein Vertreter der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung, den wir per Skype erreichen. Wir haben uns nur militärisch geeinigt, nicht politisch, sagt er. Die syrischen Truppen sollen sich mit der Kurdenmiliz an der Grenze zusammenschließen, um die Invasion der Türkei abzuwehren. Den Deal habe Russland eingefädelt, dass Assad und dessen Truppen unterstützt und das den eigenen Einfluss in der Region gleich mit ausweitet. Was mit den Kurden passiert und ihrer Selbstverwaltung im Norden Syriens ist fraglich. Doch andere Optionen haben sie wohl nicht. Auf die USA können die Kurden nicht mehr zählen. Ihre Truppen ziehen ab. Den IS hatten sie noch gemeinsam bekämpft. Nun vermutet US-Präsident Trump, die Kurden würden zur Vergeltung IS-Kämpfer absichtlich aus Gefangenenlagern freilassen. In Tal Tamre, wo heute die syrische Armee einrückte, werden täglich Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert, viele Zivilisten. 130.000 Menschen wurden laut Hilfsorganisationen bereits durch die Kämpfe vertrieben. Während andere die Zukunft Syriens verhandeln, geht das Schießen und Sterben weiter.
Auch wenn in der Türkei eine Mehrheit der Bevölkerung hinter ihrem Präsidenten steht, so fragen sich doch viele Türken, vor allem die im Grenzgebiet, ob der Preis für diesen Krieg zu hoch sein könnte. Denn auch auf türkischer Seite schlagen Geschosse ein und werden Menschen verletzt und getötet. Unser Korrespondent Oliver Meyer-Rüth berichtet von der türkisch-syrischen Grenze, nur ein paar Kilometer entfernt von der syrischen Stadt Kobane. Jener Stadt, die 2014 vom Islamischen Staat überfallen und nur kurze Zeit später von den Kurden zurückerobert wurde. Nun droht wieder ein Angriff auf Kobane, diesmal von den Türken.
Am Horizont der Bergrücken oberhalb der syrischen Grenzstadt Kobane. Hier räumten gestern US-Streitkräfte ihren Stützpunkt. Die Türkei verlagert weitere Truppen an die Grenze. Diese liegt direkt an Kobanes Stadtrand. Die letzten beiden Kilometer vor der Grenze sind militärisches Sperrgebiet. Journalisten können das Geschehen nur noch aus der Ferne verfolgen. Staatspräsident Erdogan will auch Kobane einnehmen und die Kurdenmiliz YPG von der Grenze vertreiben. Doch nachdem die Kurden das syrische Heer zu Hilfe gerufen haben, könnten sich hier in Kürze türkische Panzerhaubitzen und Ersatzsoldaten gegenüberstehen. Auf beiden Seiten der Grenze leben Kurden. Viele hier, wie auch der Landwirt Mahmoud, hätten gar kein Problem damit, wenn die Soldaten des syrischen Despoten Assad wieder das Gebiet an der Grenze kontrollieren würden. Hauptsache, es bleibt friedlich. Auch früher war das Regime direkt an der Grenze. Da gab es nie Probleme. Warum sollte jetzt ein Problem entstehen, wenn sie da sind? Knapp 200 Kilometer östlich greift das türkische Militär mit unverminderter Härte von der türkischen Stadt Ceylan-Pinar aus die Kurdenmiliz in der syrischen Stadt Ras al-Ain an. Zwar hieß es gestern, das türkische Heer habe die Stadt unter Kontrolle, doch immer wieder schlagen Geschosse im Zentrum ein. Am Vormittag in der türkischen Grenzstadt Akçakale, Kämpfer der nationalen syrischen Armee, eine Rebellengruppe, die türkischen Streitkräfte unterstützt. Sie waren beteiligt an der Einnahme der syrischen Stadt Tal Abyad. Ihr nächstes Ziel kennen sie bereits. Kobane, sagt er, Kobane. Kämpfe in der nur 2 Kilometer entfernten kurdisch geprägten Stadt Kobane. Gott bewahre, sagt Mahmoud. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen nicht, dass Menschen sterben, weder auf dieser Seite noch auf der anderen. Wir wollen Frieden und keinen Streit. Noch liegt die syrische Stadt Kobane ganz friedlich direkt hinter der türkischen Grenze. Doch vieles deutet darauf hin, dass solche Abende bald gezählt sind.
Gestern hatte der deutsche Außenminister bereits angekündigt, die Waffenexporte in die Türkei einschränken zu wollen. Aber das scheint es auch schon gewesen zu sein. Bei einem Treffen in Luxemburg haben die EU-Außenminister heute über die türkische Offensive beraten. Aber Markus Preis in Luxemburg offenbar nur mit harten Worten, nicht aber mit entsprechenden Taten geantwortet.
Ja, mit harten Worten auf jeden Fall. Die Außenbeauftragte Mogherini, die war schon stolz darauf, dass man den Einmarsch der Türkei in Syrien jetzt verurteilt hat. Diplomatisch gesprochen ist das schon sehr viel, sonst hat man Sorge darüber beispielsweise. Aber konkret ist relativ wenig passiert. Man hat kein offizielles Waffenembargo beschlossen, sondern man hat nur beschlossen, dass die Länder eben die Waffenexporte sehr restriktiv handhaben sollen, dass sie eben auch einen Blick darauf haben sollen, wie das die Region destabilisieren könnte. Aber es gibt eben nicht diesen Beschluss. Und wenn man dann vielleicht den Blick noch mal ein bisschen weitet mit dem, was ja sonst an Sanktionen häufig noch im Raum steht, dann sieht man schon, dass die EU doch da sehr zurückhaltend war, weil man hat nicht darüber gesprochen, Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei zu verabschieden. Man hat auch nicht darüber gesprochen, dass die Türkei ja immer noch ein Beitrittskandidat der EU ist. Und es gibt auch nicht das, was man sonst aus solchen Fällen häufig kennt, dass zum Beispiel Mitglieder der Regierung oder aus dem Militär auf Listen gesetzt werden, wo sie beispielsweise nicht nach Europa einreisen dürfen.
Warum gibt sich denn die EU in diesem Fall so zahnlos?
Zum einen ist das, glaube ich, ein relativ realistischer Blick. Niemand von den Außenministern glaubt, dass, egal wie der Beschluss ausgesehen hätte, dadurch Präsident Erdogan bewegt werden könnte, jetzt aus Syrien wieder abzuziehen. Und wenn man das sozusagen im Hinterkopf hat, dann fragt man sich eben, was würde es bringen? Denn über diesen ganzen Diskussionen schwebt natürlich die ganz große Frage und die Drohung von Präsident Erdogan, wieder mehr Flüchtlinge nach Europa durchzulassen. Das ist wirklich ein Trauma der EU. Das ist etwas, wo man eben 2015, 2016 wirklich an den Rand der Fähigkeiten der EU gekommen ist. Und das will die EU auf jeden Fall vermeiden.
Nun ist ja, Markus, die Türkei auch NATO-Partner und der luxemburgische Außenminister Jean-Assel Born hat heute die Sorge geäußert, dass wenn nun auch noch Assads Truppen die Türken beschießen, der Bündnisfall eintreten und die NATO und so eben auch Europa in den Krieg hineingezogen werden könnte. Wie realistisch ist das?
Also das ist eine Vorstellung, die die Außenminister hier gar nicht durchgehen wollen, denn absolut betrachtet, formal, juristisch betrachtet, ist es genauso, wie es Jean-Assel Born gesagt hat. Wenn syrische Truppen beispielsweise in der Türkei aktiv werden würden und die Türkei dann sagt, wir sehen hier den Bündnisfall, wir werden von außen angegriffen, dann muss sich die NATO dazu verhalten. Und das ist natürlich eine Bredouille, in die sie da kommt. Zum einen sagt sie, diesen Krieg hat Erdogan selber begonnen, das ist sozusagen nicht unser Wille gewesen, das ist nicht auf unsere Initiative passiert. Aber wenn dieser Fall eintrete, dann ist es auch schwierig, das abzulehnen, weil das ist ja das Grundverständnis der NATO, dass man sich beisteht, wenn ein Land um Beistand bittet. Also das ist eine ganz schwierige Situation, in die man da reinkommt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat aber heute auch noch mal um Verständnis für die Türkei geworben. Er hat nicht den Einmarsch nach Syrien verteidigt, aber er hat gesagt, die Türkei ist ein wichtiges Mitgliedsland der NATO, das in der Vergangenheit auch sehr viel für die NATO getan hat. Er hat nochmal darauf hingewiesen, dass auch europäische Länder ihre Operationen gegen den Islamischen Staat von türkischem Boden aus geführt haben, von türkischen Flugplätzen aus. Also das ist insgesamt eine schwierige Situation. Und die Außenbeauftragte Mogherini hat heute gesagt, kompliziert, richtig kompliziert für die NATO, zum Glück nicht ganz so kompliziert für die EU.
Einschätzung von Markus Preis. Vielen Dank. Und die türkische Militäroffensive in Syrien und die Reaktion des Westens kommentiert nun Ute Brucker vom Südwestrundfunk.
Das Desaster in Nordsyrien ist nicht mehr aufzuhalten. Nicht mit Verurteilungen, nicht mit Appellen zum Rüstungsexportstopp, schon gar nicht, wenn daraus kein veritables Waffenembargo wird und von Sanktionen erst gar nicht die Rede ist. Aber selbst das hätte der türkische Staatspräsident vermutlich mit einem verächtlichen Schulterzucken quittiert oder gar mit neuen Drohungen gegen die EU. Nach der Bankrotterklärung der amerikanischen Nahostpolitik bestimmen ohnehin andere den Kurs. Wladimir Putin ist in seiner Rolle gestärkt. Wer sich jetzt welches Stück vom syrischen Kurdengebiet abschneidet und welche Deals es hinter den Kulissen zwischen der Türkei, Russland und dem syrischen Regime schon gab, das wird sich vielleicht in den nächsten Tagen herausstellen. Macht Poker mit Bomben und Granaten. Eine Region als Kuchen, der aufgeteilt wird. Das Leid ziviler Opfer spielt keine Rolle. Es ist grausam, da zuzusehen und zu wissen, keiner stoppt das mehr. Von der kurdischen Selbstverwaltung mit zumindest demokratischen Ansätzen, auch Gleichberechtigung für Frauen, wird vermutlich nicht viel übrig bleiben. Eines haben Assads Truppen heute schon geschafft. Weil ausländische Journalisten nur mit kurdischer Genehmigung eingereist waren, haben sie jetzt scharenweise das Gebiet verlassen, aus Angst vom syrischen Regime festgenommen zu werden. Ich sage das nicht, weil wir uns selbst am nächsten stehen. Aber es wird schwieriger werden, ein klares Bild zu bekommen von dem, was vor Ort wirklich geschieht, weil es immer weniger Beobachter gibt. Den skrupellosen Machthabern kann das nur recht sein.
Ute Brucker kommentierte. Möglicherweise hätte sie sich ihren Weg heute ins Parlament lieber erspart. Es ist gute alte Tradition, dass die Königin dann und wann zur Queen's Speech vorfährt, also zu jener königlichen Lesung, die schon seit Jahrhunderten zur Eröffnung des Parlaments in London zur Aufführung kommt. Doch dieses Jahr mag es Elizabeth vorgekommen sein wie absurdes Theater. Musste sie doch Ankündigungen ihres Premierministers zum Vortrag bringen, die wohl nie umgesetzt werden, weil Boris Johnson über keine Mehrheit im Parlament verfügt und weil seine Regierungszeit ohnehin bald abgelaufen sein könnte. Doch Elizabeth machte, wie es sich für eine Queen geziemt, gute Miene zum bösen Spiel. Annette Dittert.
The same procedure as every year? Well, nicht ganz. Denn auch wenn auf den ersten Blick alles klang und aussah wie immer, die Hauptdarstellerin dürfte sich heute ein bisschen gefühlt haben wie im falschen Film. Denn statt wie sonst ein Regierungsprogramm vorzustellen, verlas sie im voll besetzten House of Lords einfach nur Boris Johnsons Vorsätze für den nächsten Wahlkampf. Das Vorhaben meiner Regierung war immer, die EU am 31. Oktober zu verlassen. Der Verfasser dieser Zeilen stand im Publikum, hochvergnügt über den royalen Beistand, während Verfassungsrechtler und royale Experten schon im Vorfeld darauf hinwiesen, dass das Verlesen von Wahlkampfpropaganda eigentlich nicht Sinn dieses Rituals ist. Robert Lacey zum Beispiel, Historiker mit engen Drähten zum Königshaus. Die Berater der Queen sind nicht glücklich über das heute. Denn jeder weiß, wir sind kurz vor Neuwahlen. Und Boris nutzt dieses Ritual hier für sich aus, indem er sie sein Wahlprogramm verkünden lässt. Aber wenigstens wird er keine Clips aus ihrer Rede für seine Wahlkampfspots verwenden dürfen. Nein. Gefallen dürfte der Queen das alles nicht, was sich da derzeit vor ihren Augen so abspielt. Erst vor wenigen Wochen hatte Johnson sie schließlich dazu gedrängt, das Parlament in die Zwangspause zu schicken. Das fügte sich zwar, wenn auch unter lautem Protest, aber unmittelbar danach landete das Ganze vorm Supreme Court und wurde von Lady Hale, der Dame mit der Spinnenbrosche, für rechtswidrig befunden und rückgängig gemacht. Womit die Queen von Johnson in eine illegale Handlung verwickelt wurde. Die Queen muss unabhängig sein, über der Politik stehen. Und deshalb war sie sehr froh über die Entscheidung des Supreme Courts, dass der das klargestellt hat und sie das nicht musste. Spätestens nach heute aber fragt sich so manch einer in London, könnte die Queen nicht endlich mal ein Machtwort sprechen und diesem Premier seine Grenzen zeigen? Führende Verfassungsrechtler sagen uns, ja. Wenn Johnson sich zum Beispiel weigert, zurückzutreten, dann könnte sie ihn feuern. Das wäre eine sehr ungewöhnliche und unangenehme Situation, aber sie könnte eingreifen. Ich glaube nicht, dass ihr das lieb wäre, aber im Zweifelsfall wäre es ihre Pflicht. Und so könnten in Zukunft weit brenzligere Dinge auf die Queen zukommen, als nur ein ramponiertes Ritual wie heute. Der Brexit scheint genügend Sprengkraft zu haben, um selbst eine Institution wie die britische Monarchie vom sicheren und altbewährten Weg abzutreiben.
Auch bei uns könnte die Regierung ein frühzeitiges Ende finden. Von Anfang an war sich diese große Koalition ihres Gelingens so ungewiss, dass sie vorsichtshalber eine Halbzeitbilanz in ihren Arbeitsvertrag schrieb, dass man inmitten der Legislatur Kasse machen werde, um dann möglicherweise zu sagen, so geht es mit uns nicht weiter. Im Oktober will die Regierung Bilanz ziehen. Wir wollen jetzt schon einmal in einer losen Reihe schauen, was die Koalition zustande gebracht hat und was nicht. Etwa im Bereich Arbeit und Soziales, wo in ganz Deutschland vor allem der Mangel an Facharbeitern ein Riesenproblem ist. Bevor wir gleich auf die Arbeit der Großkoalition blicken, zeigen Markus Spieker und Sven Knobloch mit einer Reportage aus Sachsen-Anhalt, wo genau das Problem liegt.
Fachkräfte wie er sind derzeit begehrt. Thorsten Müller ist Mechaniker, baut LKW-Karosserien in einem mittelständischen Betrieb bei Wittenberg. Hier hat er seine Ausbildung gemacht und hier will er bleiben.
Meine ganze Familie ist hier, meine Freunde sind hier, sind auch nicht viele weggegangen. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich bleib hier. Und ich orientiere mich jetzt anders, mache halt meinen Meister, mein Fachabitur, um eventuelle Aufstiegschancen zu haben.
Viele andere in seiner Branche seien dagegen gegangen, zu großen Firmen in den Westen.
Ich kenne es ja selber, ich könnte irgendwo in den Westen gehen und würde vielleicht das Doppelte bekommen.
Produktionsleiter Alexander Blum könnte mehr Mitarbeiter wie Thorsten brauchen. Das Werk soll erweitert werden, 50 bis 60 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Doch geeignete Bewerber würden sich kaum melden. Ein Grund sei der ländliche Standort, die schlechte Verkehrsanbindung.
Das andere ist, denke ich, noch auch Sachen, die in der Politik liegen, dass die deutsche Wiedervereinigung fast 30 Jahre her ist, aber immer noch Lohnlücke da ist zwischen Westdeutschland, zwischen Ostdeutschland. Es immer noch leider viel zu viele Pendler gibt, die hin und her fahren.
Zwei Drittel der Unternehmen in Sachsen-Anhalt sehen im Fachkräftemangel ihr größtes Problem, so die Industrie- und Handelskammer. Dass ab dem kommenden Jahr die Zuwanderung von Arbeitskräften erleichtert werden soll, würde helfen, reiche aber nicht aus.
Wir haben noch genügend Arbeitslose, die in den Arbeitsmarkt einmünden könnten. Wir haben auf der anderen Seite auch junge Familien, denen es noch erleichtert werden könnte, wieder zu arbeiten oder mehr arbeiten zu gehen durch Familienfreundlichkeit. Wir können auch mehr Inklusion wagen. Also da haben wir auch Menschen, die auch gerne am Arbeitsmarkt teilhaben würden.
Auch in dieser Klinik in Weißenfels im Süden von Sachsen-Anhalt fehlen 30 bis 40 Pflegekräfte. Viktoria Löser arbeitet hier als Krankenpflegerin. Sie mag ihren Beruf, sagt sie, aber sie spürt die Folgen des Fachkräftemangels im Alltag.
Aufgrund des Pflegenotstands und des Personalmangels und die psychische und physische Belastung ist es halt enorm anstrengend.
Die Klinik hat sich deshalb eine besondere Kampagne einfallen lassen. Pflegekräfte, die einen Arbeitsvertrag für mindestens 18 Monate unterschreiben, erhalten eine Prämie von 10.000 Euro. 10 habe man so bereits einstellen können. Doch Branchenverbände warnen, mit Prämien abgeworbene Pflegekräfte würden nur anderenorts fehlen. Und auch die Klinikleitung spricht von einer kurzfristigen Lösung.
Ausbildung Eichner Nachwuchskräfte ist wichtig. Die Zuwanderung ist wichtig. Genauso ist wichtig, darüber nachzudenken, warum gestandene Krankenschwester, Krankenpfleger den Berufsweg verlassen.
Beim Fahrzeugwerk wünscht man sich vor allem Perspektiven für junge Menschen in der ländlichen Region. Zum Beispiel mehr Verbindungen im Nahverkehr, damit Azubis zum Betrieb kommen können. Thorsten Müller wäre dankbar. Er sieht in der Region Wittenberg seine Zukunft.
Nicht nur im Osten Deutschlands ist der Fachkräftemangel ein Problem, sondern im ganzen Land und, wenn man so will, auch in der Regierung selbst. Die Top-Leute von SPD, CDU und CSU jedenfalls, die im März vergangenen Jahres hier den Koalitionsvertrag unterschrieben, die sind zwar noch im Kabinett, als Parteichefs haben sie indes allesamt ausgedient. Jedenfalls vorläufig, muss man bei einem sagen. Nun aber der Blick darauf, was diese drei geleistet haben. Was hat die Große Koalition im Bereich Arbeit und Soziales bewegt? Thomas Kreuzmann mit einer Bilanz.
SPD und Union, ziemlich beste Freunde. Überraschend oft jedenfalls, wenn es um Arbeit und Soziales geht. Denn die Große Koalition hat sich, vor allem auf Druck der SPD, auf zahlreiche Gesetze geeinigt. Etwa im Rahmen einer Fachkräftestrategie. Bei der Zuwanderung von Fachkräften war es zwar, Verzeihung, das Bohren und Sägen dicker politischer Bretter, aber schließlich einigten sich Schwarze und Rote doch im August auf eine Zuzugserleichterung für qualifizierte ausländische Arbeitskräfte ab 2020. Experten hätten sich allerdings vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch mehr erhofft, wie Professor Becker vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen.
Was nicht erreicht worden ist, ist der sogenannte Spurwechsel. Das heißt, auch die Einbeziehung jener, die in Deutschland leben als Asylsuchende oder als Schutzsuchende, die womöglich hier einen guten Arbeitsplatz finden konnten.
Schon dieses Jahr trat das Qualifizierungschancengesetz für hiesige Arbeitnehmer in Kraft. Also der Anspruch auf Fortbildung auch dann, wenn man nicht arbeitslos ist, aber Angst hat, es zu werden. Dazu die Förderung Langzeitarbeitsloser. Viel Geld. 4 Milliarden Euro stellt die GroKo bis 2024 bereit. Hohe Lohnzuschüsse für Arbeitgeber, die Langzeitarbeitslose einstellen. Bisherige Bilanz? 30.000 Jobs. Aber doch weit weniger als die 150.000, für die die Milliarden vorgesehen sind. Außerdem wurden die meisten bei gemeinnützigen Trägern eingestellt. Private Arbeitgeber halten sich bisher auffallend zurück. Obwohl es die neuen Mitarbeiter sogar 2 Jahre lang gratis gibt. Schwerpunkt 3. Die Rente. Ihre Höhe soll bis 2025 sicher sein, ohne dass die Beiträge nennenswert steigen. Auf ein entsprechendes Gesetz hat sich die GroKo geeinigt. Noch fehlt allerdings eine grundlegende Reform, an der jetzt eine Rentenkommission arbeitet. Ebenso noch völlig offen ist, ob die im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundrente kommt, als Zuschlag für langjährig arbeitende Niedrigverdiener. Man streitet um die von der Union gewünschte Bedürftigkeitsprüfung.
Insofern ist es offen, was daraus wird. Ich weiß es nicht, ob sich die beiden Parteien darüber einigen werden im Koalitionsausschuss.
Zugegeben, man hat sich auch sozialpolitisch nicht immer lieb in der Großen Koalition.
Also hier eine eher durchwachsene Halbzeitbilanz. In den kommenden Tagen werden wir uns noch weitere Politikfelder anschauen. Wie weit ist die Große Koalition etwa bei der Digitalisierung oder beim großen Thema Wohnen? Jetzt kommen wir zu den Konsequenzen nach dem Anschlag von Halle. Die CDU will den Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus verstärken. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Nach Sitzungen der Parteigremien teilte CDU-Generalsekretär Ziemiak mit, es müsse jetzt alles auf den Prüfstand gestellt und neue Rechtsgrundlagen müssten geschaffen werden. In einem 6-seitigen Eckpunktepapier fordert die CDU-Führung unter anderem eine effektivere Überwachung extremistischer Kommunikationsnetzwerke sowie die Möglichkeit der Strafverfolgung im Internet. Auch die umstrittene Vorratsdatenspeicherung kommt darin zur Sprache. Der oberste Gerichtshof in Spanien hat 9 Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung wegen Volksverhetzung zu Haftstrafen von 9 bis 13 Jahren verurteilt. Das Gericht stellte zudem erneut einen internationalen Haftbefehl gegen den im Exil lebenden ehemaligen Regionalpräsidenten Kataloniens Puigdemont aus. Dieser bezeichnete die Haftstrafen als ungerecht und unmenschlich. Nach der Verurteilung kam es in Barcelona zu Protesten, wie hier im Flughafen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. Lufthansa-Passagiere müssen am kommenden Sonntag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft UFO hat die Flugbegleiter zu einem 5-stündigen Warnstreik aufgerufen. An den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt am Main und München soll die Arbeit zwischen 6 und 11 Uhr niedergelegt werden. Die Gewerkschaft fordert im Tarifkonflikt 1,8% mehr Lohn. Lufthansa prüft rechtliche Schritte gegen den Streik. Nach der ersten Euphorie über ein mögliches Ende des Handelsstreites zwischen den USA und China herrscht an den Finanzmärkten zum Wochenbeginn noch Unsicherheit über die angedachte Lösung. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
In China wird eine Teileinigung im Handelskonflikt mit den USA ebenso erfreut aufgenommen werden wie in Deutschland. Der Grund? Die chinesischen Ausfuhren litten durch den Handelskonflikt kräftig und die Einfuhren auch. Das könnte sich wieder ändern. Da China zu den wichtigsten Märkten der deutschen Exportwirtschaft gehört, machte auch hiesigen Firmen die rückläufige Nachfrage nach Produkten Made in Germany stark zu schaffen. Auch hier ist Entspannung in Sicht. Aber China fordert weitere Gespräche, bevor das bisher Erreichte unterzeichnet wird. Und Donald Trump sagt, es könne noch 4 bis 5 Wochen bis zu einer endgültigen Lösung dauern. Die Unsicherheit bleibt also und Sorgen vor einem Platzen des Deals auch.
Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an 3 Armutsforscher. Seit mehr als 2 Jahrzehnten untersuchen Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer unter anderem, mit welchen Maßnahmen Hunger und Krankheiten bekämpft werden können. Nach Ansicht der Königlich Schwedischen Akademie haben sie mit ihrer Arbeit die Grundlagen dafür geschaffen, die globale Armut zu verringern, zum Beispiel mit der Verbesserung der Schulbildung und der Gesundheitssysteme.
In Bosnien hat es geschossen am 20. August 92, in Heidelberg hat es geregnet. So lakonisch, so scheinbar unbeteiligt, schreibt der Schriftsteller Sascha Stanicic, schwieriger Name, hier als Kind mit seinem Großvater über den Tag, an dem seine Familie dem Bürgerkrieg im zerfallenen Jugoslawien entfloh und zufällig in Heidelberg landete. Der 14-Jährige fällt in eine andere Welt, immer in der Sorge, wieder weg zu müssen. Und nur dank eines Zufalls, wieder ein Zufall, gerät er an einen Sacharbeiter, der ihm hilft, hier zu bleiben, hier zu studieren und zu einem angesehenen, auf Deutsch schreibenden Autor zu werden. Herkunft ist Zufall, schreibt er in seinem gleichnamigen Roman, dass er damit nun den Deutschen Buchpreis gewann, aber nicht. Alex Jakubowski.
Sascha Stanicic.
So freut sich jemand, der von vielen zum Favoriten erklärt wurde, Sascha Stanisic, 1978 im ehemaligen Jugoslawien geboren, im heutigen Bosnien. Doch die Freude über seinen Preis ist getrübt durch die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke, der in den Jugoslawienkriegen in den 90ern Partei ergriff für Serbien und den wegen Kriegsverbrechen angeklagten Präsidenten Milosevic. Stanisic empört sich.
Ich tue es auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat.
Seine eigene Biografie ist das Thema des nun ausgezeichneten Buches. In Herkunft erzählt er von seinem Weg aus Bosnien nach Deutschland. Als 14-jähriger Junge, der mit seiner Familie vor dem Krieg flieht und in Heidelberg eine neue Heimat findet. Eine Tankstelle ist der Treffpunkt mit Freunden und Herkunft spielt hier keine Rolle.
Wir durften dort alles sein. Wir durften auch in diesen Geschichten, die wir dort erzählt haben, alles sein. Und es gab so gut wie keine Konflikte.
Stanisic trifft offenbar einen Nerv. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft. Müsste er heute fliehen, so sagt er, würde er an einem Stacheldrahtzaun irgendwo in Ungarn enden.
Das ist etwas, was viele Menschen umtreibt und was in Europa, glaube ich, das Thema der Stunde ist. Wer gehört wo dazu? Wer kommt woher?
Der Preis jetzt ist für Stanisic Bestätigung und Ansporn.
Solche Auszeichnungen, auch ganz egal, wie subjektiv sie fallen, die geben einem das Gefühl, dass es irgendwas Leuten gibt und dass es nicht nur für mich wichtig ist.
Der Preis dürfte sein Buch noch gefragter machen und seine Leser vielleicht dazu bringen, sich mit der eigenen Herkunft auseinanderzusetzen.
So, und wir müssen uns jetzt noch mit dem Wetter auseinandersetzen. Carsten Schwanke, wie wird's?
Ja, das können wir sehr gerne tun. Diese Auseinandersetzung beginnt mit einem spannenden Foto vom Allgäu. Und zwar mit diesen Wolken. Das hier sind typische Föhnwolken. Altocumulus lenticularis Wolken. Und die deuten an, dass die Windströmung, die Windgeschwindigkeit in der Höhe über diesen Bergen rasant zunimmt. Föhn baut sich genau dann auf, wenn sich ein Tiefdruckgebiet in der Nähe Deutschlands befindet. Und hier haben wir es auf der Isobarenkarte. Und zwar über der Nordsee. Das ist die Kaltfront, die sich den Alpen auch nähert und im Vorfeld wird aus Süden die Luft angesaugt durch dieses Tief, deshalb die Föhnströmung. Und die Vorboten, die ersten Vorboten dieser besagten Kaltfront, die uns morgen im Westen erreichen wird, die sehen wir schon auf den Regenradarbildern von heute Abend. Das sind nicht diese Schauer und Gewitter, die über Schleswig-Holstein hinweggezogen sind. Das sind diese ersten Regenschauer, die jetzt hier Nordrhein-Westfalen, also den äußersten Westen Deutschlands erreichen. Das sind die Vorboten der Kaltfront. Und die Kaltfront beendet dann morgen im Verlauf des Tages auch den Föhn am Alpenrand. Aber eins nach dem anderen, die Nacht bleibt meist meistens noch trocken, außer eben ganz im Westen und Nordwesten, wo die ersten noch zunächst schwachen Regenschauer herankommen. Ansonsten kann sich stellenweise etwas Nebel bilden. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Werten zwischen 7 und 16 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann meistens, zumindest nach Auflösung von Nebel oder Hochnebelfeldern, recht freundlich mit Sonnenschein und oftmals eben auch trocken. Aber ganz im Westen ziehen immer wieder schon ein paar erste Regenwolken durch. Und dann am Nachmittag kommt die Kaltfront mit stärkeren Regengüssen, auch mit einzelnen Gewittern, außer in der Osthälfte. Dort bleibt es bis zum Abend trocken und meistens sonnig. Die Temperaturen erreichen die höchsten Werte rund um den Harz bis zu 26 Grad, verbreitet morgen noch einmal mehr als 20 Grad. Aber hier im Südwesten sehen wir, was diese Kaltfront bringt, nur noch 16 bis 17 Grad. Der Wind weht morgen aus südlichen Richtungen. Wir sehen hier noch immer den Föhnwind, dann morgen Nachmittag noch im östlichen bayerischen Alpenraum. Zu den weiteren Aussichten. Der Herbst setzt sich wieder durch. Dieser hier späte Sommer mit Werten von über 20 Grad muss sich verabschieden. Es geht wechselhaft weiter mit Temperaturen von meist unter 20 Grad.
Vielen Dank, Carsten. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Hier geht's jetzt weiter in der Reportagereihe Rabiat mit einem Film über die Selbstoptimierer, über den Trend, die Leistungsfähigkeit des eigenen Geistes und Körpers zu optimieren. Um 0.15 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.